Guten Morgen auch von mir. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich auch sehr, dass die Punktgottesdienste endlich wieder losgehen. Die Pause tat den Mitarbeitenden gut, aber es ist auch schön, dass wir jetzt wieder loslegen können. Ein Freund, ein guter Freund. Ich finde, Freundschaften gehören zu den Dingen, die das Leben lebenswert machen. Und dieses Thema geht uns alle an. Denn wir alle wollen glücklich sein und glücklich sind wir, wenn wir in glücklichen Beziehungen leben. Zu unseren Verwandten oder eben auch zu unseren Freunden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Freundschaft und Verwandtschaft? Da gibt es durchaus verschiedene Meinungen. Die einen sagen, die Familie steht über allem. Wir schauen mal. Da wird jetzt klar, ja genau. Freunde kommen und gehen, aber Familie hat man für immer. Da werden einige zustimmen und sagen, ja, so ist es. Und dann gibt es die, die sagen, sie schätzen die Freundschaften sogar höher als die Familie ein. Die sagen, Freunde sind die Familie, die wir uns selbst aussuchen. Stimmt ja auch, Freunde sucht man sich jedenfalls einigermaßen aus und Familie hat man. Und dann gibt es noch die makaber, humorvolle Art und Weise, Freunde sind Gottes Entschuldigung für Verwandte. Aber das gilt nur für ganz wenige Tanten und Onkels. Nur Spaß. Aber unser Thema ist heute nicht Familie, sondern Freundschaft. Haben Sie eigentlich Freunde? Hast du Freunde? Ich hoffe, ihr habt alle Freunde. Und wie viele ist erst einmal egal. Lieber ein paar gute Freunde, so wie vorhin Klaus bei seiner TÜV-Abfrage, als lauter schlechte Freunde. Ich wünsche jedem Menschen, dass er oder sie Freunde hat. Und zwar nicht nur in den sozialen Medien. Laut Facebook habe ich mal nachgeguckt, aktuell habe ich 405 sogenannte Facebook-Freunde. In Wirklichkeit kenne ich die zum Teil gar nicht oder kaum. Und in Wirklichkeit ist meine Anzahl von Freunden sehr begrenzt. Ich finde es gar nicht so einfach, das zu zählen, weil zu manchen habe ich so freundschaftliche Kontakte und fühle mich zu denen durchaus hingezogen, aber so eng ist unsere Beziehung nun auch nicht, dass man es Freundschaft nennen sollte. Aber das hängt so ein bisschen darauf an, wo man anfängt und wo man aufhört. Ganz wenige meiner Freunde kenne ich schon aus der Schulzeit und das ist immer was ganz Besonderes, weil man sich dann ja schon auch kennt, wie man so früher war mit allen Dingen, die das bedeutet hat. Oder intensive Freundschaften habe ich im Studium entwickelt. Da hatte ich noch so richtig Zeit für Freundschaften und in dem Sinne sind die auch sehr intensiv geworden. Und manche Freunde habe ich auch erst hier in Eisendorf kennengelernt und schätzen gelernt. Einige meiner Freunde leben leider sehr, sehr weit weg. Das wird Ihnen vielleicht auch so gehen oder euch. Aber wenn man sich trifft, dann ist man sich wieder unglaublich nah. Und da sieht man, dass Freundschaft auch über ganz viel Raum und Zeit verbinden kann. Ohne Freunde wäre das Leben jedenfalls sehr viel ärmer, oder? Ein Jugendlicher hat mir vor einiger Zeit mal erzählt, dass es in der Schule ein Schimpfwort gibt. Ich hoffe, ihr habt das noch nie gehört. Das heißt Moff. Kennt ihr das? Ein Moff? Das ist eine Abkürzung. M.O.F. Das ist ein Mensch ohne Freunde. Was für ein fieses Schimpfwort, oder? Wie fies kann man dann andere mobben, wenn man sagt, ey du Moff? Und ich wünsche jedem Menschen Freunde, egal ob er mir sympathisch ist oder nicht. Heute wollen wir ein wichtiges Thema Freundschaft aus Gottes Sicht betrachten. So eine Art TÜV. Uta und Klaus haben das ja sehr schön vorgespielt hier. Und einmal vorweg, keine Angst, am Ende bekommen wir alle eine Plakette. Denn die Prüferinnen und Prüfer seid ihr selber. Beziehungsweise der gnädige und barmherzige Gott, der ist immer nur am Plaketten verteilen. Fangen wir also von vorne an, ganz entspannt. Wie findet man eigentlich Freunde? Für manche Menschen ist das ganz leicht, die können sich vor Freundschaftsanfragen kaum retten. Das sind so die Lieblinge, mit denen will jeder befreundet sein. Andere sind nicht ganz so beliebt oder tun sich eher schwer. Vielleicht auch, weil sie nie gelernt haben, sich richtig zu öffnen und enge Beziehungen zu pflegen. Oder aber, weil sie mal schwer enttäuscht wurden. Wenn das bei dir oder bei Ihnen der Fall sein sollte, dann brauchen Sie Heilung als erstes. Dann brauchen Sie als erstes Seelsorge oder vielleicht sogar therapeutische Begleitung. Denn nur dann kann man sich wieder ganz tief auf einen anderen Menschen einlassen und auf Freundschaften leben. Wie findet man nun Freunde? Oft, aus meiner Erfahrung gesprochen, entwickelt sich das ganz von alleine. Man hat ein gemeinsames Hobby, man hat Kinder im gleichen Alter, man hat irgendwas gemeinsam, man fährt auf Reisen, ähnliche Interessen oder eben man geht in dieselbe Apostelgemeinde. Vielleicht ist man sogar in derselben Gruppe, im selben Hauskreis, fährt zusammen auf eine Freizeit und da entwickeln sich ganz von alleine Freundschaften. Meistens ist es ja nicht so, dass man wirklich wie in sozialen Netzwerken eine Freundschaftsanfrage stellt, sondern das ergibt sich eher so. Und man kann gar nicht sagen, so genau, wann hat die Freundschaft eigentlich angefangen, aber irgendwann würde man schon sagen, ich glaube, wir sind befreundet. Was macht so eine Freundschaft aus? Eine gesunde Freundschaft, darüber haben wir auch diskutiert im Vorbereitungsteam, die ist eigentlich auf Augenhöhe. Es gibt auch andere Freundschaften, so väterliche Freundschaften und so. Aber wir haben mal gesagt, das Normale ist die Augenhöhe. Und es beruht auf Gegenseitigkeit, gegenseitige Zuwendung, gegenseitige Initiative. Die Freundinnen und Freunde unternehmen viel miteinander. Sie können miteinander lachen, sie können miteinander unbeschwerte Dinge erleben und sie können auch miteinander weinen und traurig sein. Und wenn es gut läuft, dann kann man auch tiefgründige Gespräche führen. Nicht nur über die heiteren und tollen Sachen sprechen, sondern auch über das, was schwer ist im Leben und was schiefgelaufen ist. Und wenn es einem einmal schlecht geht, dann erlebt man erst, ob die Freunde, die man eben noch Freunde nannte, auch wirklich Freunde sind. Ob sie noch zu einem halten. Ich habe das sogar mit 17 Jahren schon erlebt, ich habe ganz viel Sport gemacht und dann habe ich mich verletzt und wurde zweimal am Knie operiert und konnte nicht mehr zum Sport. Und da waren eigentlich alle meine Freunde. Und es haben sich nicht so viele dann bei mir gemeldet, ehrlich gesagt. Und da wusste ich auch schon, irgendwann den Unterschied zu machen zwischen Sportkameraden und Freunden. Und dann bin ich in eine Gemeinde gekommen und da habe ich nochmal Freundschaft ganz anders kennengelernt, viel tiefgründiger, als ich das bisher so auf Handball-, Fußball-, Tennisebene kannte. Echte Freunde unterstützen einander und gerade in der Not. Sie hören dem anderen zu und ich kann Freunde immer anrufen. Zur Not auch nachts, wenn es wichtig ist. Auf einen guten Freund kann ich mich immer verlassen und besonders ist es vielleicht auch so, wenn er oder sie mir vielleicht sogar wagt, etwas Unangenehmes zu sagen. Etwas in deinem Leben ist nicht in Ordnung oder irgendwas, was ihm eigentlich schwerfällt, mir zu sagen. Vielleicht das Schönste, wie man es so zusammenfassen kann, ist, finde ich, ich kann bei einem befreundeten Menschen so sein, wie ich bin. Ich muss mich da auch nicht anstrengen oder so, sondern ich kann mich auch einfach fallen lassen. Ich kann da einfach so in Jogginghose, sage ich mal, vorbeikommen und es ist alles gut, ich muss nichts spielen. Und das gibt es ein schönes Zitat dazu, das heißt, der US-amerikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson sagte, ein Freund ist ein Mensch, vor dem man laut denken kann. Vor dem man einfach nicht überlegen muss, irgendwas filtern oder so, sondern einfach raus. Damit bin ich bei meinem nächsten Punkt angekommen. Solche Freundschaften sind unheimlich wichtig und die sollte man hegen und pflegen. Mein nächster Punkt lautet, in Freundschaften muss man investieren. Die laufen nicht von alleine, genauso wie eine Partnerschaft oder eine Ehe. Ein schöner irischer Segen lautet deshalb, mögen die Scharniere unserer Freundschaft niemals rostig werden. Offenbar kann da Rost einsetzen, auch bei tollen Freundschaften, in die muss man investieren. Man muss sie ab und zu mit etwas Liebe ölen und in Bewegung setzen. Ein wahrer Freund ist ein wirklicher Segen, aber man kann Freunde auch verlieren durch Nachlässigkeit oder gedankenlose Handlungen. Deshalb lautet die erste TÜV-Frage, die ich euch heute Morgen stelle: Wie viel investierst du eigentlich aktuell in deine Freundschaften? Wie viel Zeit investierst du, wie viel Kraft? Welche Priorität haben Freundschaften für dich? Wie zeigst du anderen, dass sie dir wertvoll sind, dass sie dir etwas bedeuten? Vielleicht sagst du zum Geburtstag mal zu deinem Freund, zu deiner Freundin: Du bist ein ganz besonders wichtiger Mensch für mich. Eine weitere TÜV-Frage ist eher so eine Überblicksfrage: Mit wem umgibst du dich eigentlich gerade? Wer ist eigentlich aktuell in deinem Freundeskreis? Und hat sich das eher so durch Zufall entwickelt, weil die dauernd fragen oder so? Oder hast du dir das so ausgesucht? Dazu gehört auch die Frage, die ein bisschen heikel ist, aber wichtig: Tun dir diese Freundschaften gut? Ich denke, man muss natürlich auch in Freundschaften investieren und mal ist man der Gebende, aber wenn du immer der Gebende bist, wenn es so eine Aussaugfreundschaft ist, dann tut sie dir nicht gut. Und genauso kannst du auch sagen: Welche Freundschaften tun mir gut? Die will ich fördern, da will ich mehr investieren. In der Bibel wird das auch schon gesagt, in Sprüche 13, Vers 20 im Alten Testament steht: Wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit dummen Köpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir klug sind und die anderen doof oder so, aber überlegt mal, mit wem ihr euch umgebt. Eine weitere TÜV-Frage lautet deshalb auch: Gibt es vielleicht eine Freundschaft, die ich loslassen will oder die ich loslassen sollte oder die ich so auslaufen lasse, keine Plakette mehr? Es lohnt sich mal zu überlegen, vielleicht auch im Vorwege: Welche Freundschaftsanfrage möchte ich von vornherein eigentlich nicht oder höflich übergehen? Es lohnt sich, das mal in Ruhe zu notieren, habe ich auch gemacht in der Predigtvorbereitung. Mit wem umgebe ich mich eigentlich? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und wie viel möchte ich investieren? Und eine weitere TÜV-Frage ist im Untertitel unseres Gottesdienstes für heute enthalten. Der lautet ja: Ein Freund, ein guter Freund. Und dann diese fiese Frage: Wie geht es meinen Freunden mit mir? Nicht etwa, wie geht es mir mit meinen Freunden? Es geht ja nicht immer nur um mich. Sondern wie geht es eigentlich deinen Freunden mit dir? Bist du ein guter Freund? Bist du eine gute Freundin? Das ist übrigens auch eine wichtige Frage, wenn man sich nach guten Freundschaften sehnt. Denn noch einmal ein Zitat von Emerson. Er sagt: Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Je nachdem, was du für ein Freund bist, solche Freunde hast du wahrscheinlich auch. Bin ich ein guter Freund? Bin ich eine gute Freundin? Zeige ich genügend Interesse am anderen? Geht es mir eigentlich auch um den anderen oder insgeheim immer nur um mich? Bin ich verschwiegen? Halte ich zum anderen auch, wenn es ihm schlecht geht oder er mal nicht gut drauf ist? Zeige ich die Wertschätzung und Anerkennung? Man kann auch zusammenfassend sagen: Gehe ich mit meinen Freunden so um, wie ich selber es möchte, dass sie mit mir umgehen? Das sind ganz schön viele TÜV-Fragen, die ich so stelle. Die kann man alle auf dem Andachtszettel nochmal nachlesen, den man am Ausgang bekommen kann. Und dann vielleicht nochmal in einer ruhigen Minute bedenken. Vielleicht jetzt einmal eine Sache rauspicken und sagen: Das spricht mich an, das will ich ändern mit Gottes Hilfe. Die ganze Predigtreihe trägt den Untertitel Lebensthemen aus Gottes Sicht. Deshalb möchte ich jetzt mal nach diesem Teil fragen: Wie werden eigentlich Freundschaften in der Bibel angesprochen? Wenn man nach Freundschaften in der Bibel sucht, dann stößt man eigentlich ziemlich schnell auf die Freundschaft von David und Jonathan. Im Alten Testament, in 1. Samuel 18, die wird folgendermaßen beschrieben: David, der mit der Steinschleuder, traf Jonathan, den Sohn des Königs, vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Und David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Ich finde das ziemlich krass. Jonathan liebte seinen Freund David wie sein eigenes Leben. Ich weiß nicht, zu wem ich das so sagen könnte. Das sind wahrscheinlich nur ganz wenige Menschen in meinem Leben oder in ihrem Leben. Es zeigt aber, das war nicht nur so eine Zweckfreundschaft, sondern was ich von Jonathan lernen will, ist, er hatte wirklich David im Blick. Es ging ihm um sein Wohlergehen und nicht nur um seinen Spaß, um den Spaß von Jonathan. Toll finde ich auch Hiobs Freunde. Es ist ein sehr trauriges Buch, aber es ist da auch von einer tollen Freundschaft die Rede. Wenn man in Kapitel 2 nach der Vollkatastrophe, die Hiob getroffen hat, die ganzen Hiobsbotschaften, die ihn getroffen haben, das unermessliche Leid, dann weiterliest, dann heißt es, da kamen seine drei wirklich guten Freunde zu ihm. Ich lese mal vor, Hiob hatte drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar, also drei reichen schon. Als sie von all dem Unglück hörten, das Hiob getroffen hatte, beschlossen sie, ihn zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Sie sahen ihn schon von Ferne, doch sie erkannten ihn nicht. Als sie näher kamen und sahen, dass er es war, fingen sie an, laut zu weinen. Sie zerrissen ihre Kleider, warfen Staub in die Luft und auf ihre Köpfe. Dann setzten sie sich neben Hiob auf die Erde. 7 Tage und 7 Nächte blieben sie so sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Denn sie sahen, wie furchtbar Hiob litt. Ich finde das beeindruckend, dass sie gleich gesagt haben, da müssen wir hin, wir müssen ihn besuchen, haben sich offenbar auch Urlaub genommen und richtig Zeit genommen, 7 Tage und Nächte bei ihm gesessen und erstmal die Klappe gehalten. Erstmal nichts gesagt. Es reichte schon aus, dass sie ihm die Hand halten, dass sie die Nähe zeigen, dass sie einfach da sind. Das zeigt auch, Freunde können auch zusammen schweigen. Sie wissen dann einfach, was der andere denkt und was der andere jetzt gerade braucht. Gesegnet, wer solche Freunde hat. Kommen wir zum dritten Bibeltext. Sehr bewegend finde ich auch die 4 Freunde, die den Gelähmten zu Jesus bringen. Schauen wir uns mal an. Das kennen Sie vielleicht aus der Kinderbibel. 4 Freunde bringen einen Gelähmten zu Jesus. Und als sie da nicht reinkommen in das Haus, weil da so viele Leute vorstehen, da steigen sie Jesus aufs Dach, decken das ab und lassen ihren Freund runter und Jesus heilt ihn. Ich finde das beeindruckend und toll, wenn man solche Freunde hat, die in der Not einen tragen, auch im übertragenen Sinne, und zu Jesus bringen in der Not, wo wirklich Hilfe ist und wo Heilung ist. Und aus meiner Sicht der reichste und letzte Text über Freundschaft, den ich mit uns kurz bedenken möchte, ist geschrieben im Alten Testament im Buch Prediger 4, die Verse 9 bis 12. Manchmal kennt man den auch von Hochzeiten. Da wird er gelesen, eben für enge Beziehungen. Da heißt es, 2 sind allemal besser dran als einer allein. Wenn 2 zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Mit Freunden kann man also gemeinsam etwas erreichen, was alleine nicht möglich wäre. Zusammen ist man stark. Vers 10, wenn 2 unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Freunde helfen also einander auf. Und wenn jemand am Boden liegt, dann bücken sie sich und bringen den Freund wieder zurecht. Freunde reichen einem die Hand. Und wenn 2 in der Kälte liegen, wärmt einer den anderen. Aber wie soll einer allein sich wärmen? Das geht nicht. Freunde können einander wärmen, jetzt im Winter, die Sonne scheint, aber wenn es kalt ist im Herzen, im übertragenen Sinne, Menschen können ganz viel Wärme dem anderen schenken und Freundschaften können das Herz warm machen. Vers 12, ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber 2 wehren den Überfall ab. Noch besser sind 3. Es heißt ja, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell. Freunde sind ein Schutz im Leben. Wenn Angriffe kommen, wenn da Feinde sind oder Menschen, die einem feindlich gesonnen sind, dann ist es gut, wenn die Freunde sich schützend voreinstellen und Hilfe holen. Und dann ist dort in diesem Vers plötzlich von einem Dritten die Rede. Da ist noch ein Dritter im Bunde. Es gab wohl damals dieses Sprichwort, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Die Pfadfinder unter uns wissen das. Der Dritte im Freundschaftsbund oder im Ehebund möchte Gott sein. Es ist gut, wenn man ihn in die Freundschaft, in die Beziehung einbindet. Ich bin überzeugt, dass es gut ist, wenn man nicht nur, wenn man Freunde hat, auch Freunde hat, die ebenfalls mit Gott leben, die ebenfalls Christen sind, denn das ist etwas, was man dann miteinander teilen kann. Man kann über seinen Glauben sprechen, man kann miteinander und füreinander beten. Und ebenso gut finde ich es übrigens auch, wenn man Freunde hat, die noch keine Christen sind. Es ist ganz gut, wenn es sich so die Waage hält, aus meiner Erfahrung. In jedem Fall dürfen wir für unsere Freunde beten. Das kann uns auch tief verbinden, wenn wir sagen, ich kann dir zwar jetzt nicht helfen, aber ich denke an dich, ich bete für dich. Und das können wir auch Leuten sagen, die noch nicht an Gott glauben. Und wir können auch dafür beten, dass sie Gott als Freund kennenlernen. Denn ich persönlich, ich gönne jedem, dass er Gott als Freund kennenlernt. Und ich finde, darauf hat eigentlich jeder Mensch ein Menschenrecht, dass er erfährt, da ist ein Gott, der dich liebt und der dein Freund sein möchte. Und das ist mein letzter Punkt, die Freundschaft mit Gott. In der Bibel heißt es als erstes von Abraham, er war ein Freund Gottes. Jetzt denkt man erstmal, ja, der Abraham, da bin ich weit entfernt von Sarah auch, seiner Frau. Aber wenn wir etwas weiterlesen, dann kommen wir zu Jesus. Und den nannte man den Freund der Zöllner und Sünder. Also Zöllner und Sünder, das ist ungefähr das Gleiche gewesen damals. Das waren so die schlechtesten Leute. Und sogar Judas, der Jesus verraten hat, der wurde von Jesus angesprochen, mein Freund, was machst du hier? Was bringst du die Soldaten zu mir? Und im Johannesevangelium Kapitel 15, da steht dieser Satz, den ich sehr liebe von Jesus, ihr seid meine Freunde. Und zwar ohne Leistungsanforderungen, ohne Glaubenserfolgskontrolle. Bitte stell dir mal vor, dass Jesus das zu dir sagt, jetzt in diesem Moment, du bist mein Freund, du bist meine Freundin. Ich interessiere mich für dich. Du gehst mir nicht auf die Nerven, niemals. Auch wenn du immer wieder dasselbe betest. Ich bin dein Freund. Du kannst mich immer anrufen, wenn dich etwas bewegt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Sag mir einfach, wenn du Angst hast, wenn du traurig bist, wenn du einsam bist oder wenn dich etwas ärgert. Das bietet Jesus jedem von uns an. Und das ist vielleicht so die Grundfreundschaft, die man im Leben haben kann. Die Frage ist, wie verhalten wir uns zu diesem Freundschaftsangebot? Wie verhältst du dich dazu? Es braucht eine Entscheidung, ob du das annimmst oder nicht. Du kannst es wegklicken oder annehmen. Nehmen wir das nur zur Kenntnis, dass Gott unser Freund sein möchte? Ich finde, das geht eigentlich gar nicht. Das ist eine andere Ebene. Das kann einen nicht kalt lassen. Oder aber, also man kann das entweder ablehnen oder aber wir nehmen es an und wollen mit Gott leben und das dann auch mit Glauben und Leben füllen, diese Beziehung. Dann kann es aber trotzdem passieren, selbst wenn wir das mal gesagt haben, dass unsere Freundschaft in eine Schieflage gerät und dass wir diese Freundschaft auch mal in den TÜV bringen müssen und sagen müssen, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal müsste Gott sich eigentlich ein bisschen von mir ausgenutzt fühlen. Es ist ein bisschen einseitig geworden, unsere Freundschaft. Ich sage ihm immer, was ich will und ich frage nie, was er will. So unter Menschen wäre das irgendwie komisch. Gott lässt das vielleicht noch mit sich machen. Deshalb die Frage, wie geht es meinem Freund Jesus eigentlich mit mir? Gibt es da gegenseitiges Interesse? Versuche ich, Jesus besser zu verstehen, besser kennenzulernen? Geht es mir wirklich auch um ihn? Könnte ich sagen, ich Ich möchte auch, dass sein Wille zum Zuge kommt. Oder schütte ich eben immer nur mein Herz bei ihm aus? Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Freundschaft mit Gott nicht vernachlässigen, sondern da Zeit, Liebe und Kraft investieren. Und zwar am Sonntag, das haben Sie heute Morgen schon mal prima gemacht, und auch im Alltag des Lebens. Also, dass man wirklich sagt, das hat Priorität für mein Leben und dafür reserviere ich mir Raum. Jesus jedenfalls will unser Freund sein am Sonntag und im Alltag. Aber nun kommt, wenn Sie vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen jetzt haben, das will ich Ihnen sofort wieder nehmen, das ist nicht mein Auftrag. Jetzt kommt nämlich die gute Nachricht zum Schluss. Gott sei Dank, eine mutmachende Nachricht für uns alle. Jesus bleibt dein Freund, auch wenn du dich merkwürdig verhältst, wenn du ihn mal vernachlässigst. Jesus bleibt dir treu und er liebt dich wie sein eigenes Leben, wie es Jonathan zu David gesagt hat, auch wenn eure Freundschaft etwas einseitig geworden ist. Er will sogar dein Freund sein, wenn du ihn zurzeit noch ablehnst oder sogar seine Existenz leugnest. Denn Jesus ist zwar wie ein Freund, aber er geht darin nicht auf. Er ist auch mein Herr und mein Gott. Und er ist der beste Freund, den man sich überhaupt wünschen kann. Und er wünscht sich so sehr, mein Freund zu sein, hier in diesem Leben, bis zum Lebensende und darüber hinaus unser Freund in Ewigkeit. Und er spricht dir und mir persönlich zu, du bist mein Freund, an dir habe ich Wohlgefallen. Amen.